Pro und Konter, es wird hart heute. Und zwar liegt das vor allem an der neuen Sitzunterlage. Es gibt neue Stühle im Studio. Das hat sicher einen Einfluss. Die Frage ist, auf was? Abgesehen davon, vielleicht auch einfach auf die steile These. Sonst reden wir über Sheridan Shaqiri, der zu Basel sein Debüt gegeben hat oder sein Comeback, wie auch immer, dass man es anschauen will. Wir reden über Bundesliga, Premier League und in der Formel 1 passiert etwas, wo wir fast nicht mehr für Möglichkeiten haben. Es könnte wieder spannend werden. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Dino Kessler.
Emanuel Gysi.
Wie geht's? Wie sitzt du?
Ja, gut.
Aufrecht.
Wir sitzen auf neuen Stühlen. Wir haben neue Stühle in unserem Studio. Wir sind vorher darauf hingewiesen worden. Achtung, hat es geheissen, es hat neue Stühle. Und wir sind ganz gespannt gewesen, was uns da erwartet. Und was haben wir jetzt gekriegt? Irgendeine Rohrkonstruktion mit irgendeiner textilen Sitzfläche, die ganz dünn ist. Das erinnert so ein bisschen an Gartenstühle.
Also es ist durchaus freilufttauglich. Also ich glaube auch, wenn jetzt die einmal verregnet werden, irgendwie, wenn man es vergessen hat, reinzunehmen, das erholt sich wahrscheinlich ohne, dass es bleibende Schäden davon trägt. Wie ja. Das jetzt sich auswirkt auf den Podcast und unsere Leistung, wenn man es so nennen will, können wir nur mutmassen darüber. Wir wissen in einer halben Stunde mehr. Und vielleicht merken unsere Hörer gar nicht und denken sich, wieso erzählt ihr mir das? Aber
weil es wichtig ist, das ist die Antwort
drauf. Für uns ist es
drauf.
Wichtig.
Und es ist auch für die Hörer wichtig, dass sie das wissen.
Also gut.
Dass wir nicht mehr auf der gleichen Stuhl sitzen. Vorher haben wir...
Was sind das so Sessel eigentlich? Sehr tiefliegende, ja, mit sehr weichen Polstern.
Ja, man hätte richtig können in denen rumfläzen. Also man konnte zurücklehnen, die Beine ein bisschen vorne rauf, nicht gerade auf den Tisch, aber sich bequem machen. Da sitzt man schon, sagen wir mal, pragmatisch.
Muss man sagen, man also aufrecht.
Man sitzt sich, um einen Job erledigen und mit diesen Stühlen ist, glaube ich, auch die Aufforderung verbunden, möglichst bald wieder zu verschwinden. Also machen sie auch nicht zu bequem. Da offensichtlich hat man den Eindruck gehabt, dass wir da gerne viel Zeit verbringen und vielleicht sogar zu lange rumgesessen sind. Und dann hat es geheißen, jetzt geben wir denen einen anderen Stuhl, damit sie merken, dass wir schneller verschwinden.
Jetzt versuchen sie das mal und wenn das nicht fruchtet, dann haben wir nächste Woche so ein Nagelbett oder so wahrscheinlich da, dass es dann wirklich zack, zack geht. Was man noch muss sagen dazu, es sagt wahrscheinlich viel darüber aus, wie man uns wahrnimmt, dass man uns vorgewarnt hat. Als grantige, alte Mann, was sich bei jeder Veränderung beklagen. Unser lieber Freund, der Moltonhuber, hat uns kurz auf die Seite genommen gesagt. Am Molton hat er nichts gemacht. Wobei ich finde, da könnte man jetzt schon langsam auch wieder einmal. Aber bei den Stühlen gäbe es also radikale Änderung. Und ja, tut nicht bis jetzt. Also ich beklage mich nicht, ich sitze eigentlich bequem im Grundsatz. Aber wir beobachten es, würde ich sagen.
Spannend ist ja herauszufinden, was hätten wir gemacht, wenn wir nicht informiert worden wären. Hätten wir es überhaupt gemerkt, dass da andere Stühle stehen?
Tobt.
Ich sage jetzt mal ja.
Ja, das
dann hätten wir uns gemerkt. Gefragt, warum. Wobei, das haben wir jetzt auch nicht. Also die Frage, warum dass es jetzt neue Stühle gibt, da sind wir nicht auf den Grund gegangen.
Nein, ich habe einen Verdacht.
Neue Stühle.
Ich habe einen Verdacht, warum dass es so ist. Weil in diesem Studio ja gleich Umbauarbeiten stattfinden und möglicherweise helfen die Stühle dabei, gewisse zusätzliche Features, die das Studio gleich haben soll, abzudecken. Das ist meine These. Aber auch das wird Zukunft bringen. Wie auch die Zukunft wird müssen zeigen, wie die zweite Ära Shaqiri beim FC Basel gesehen wird. Die hat am Sonntagnachmittag angefangen, nicht am 16:30 Uhr, dann hat der Match zwar angefangen, Shaqiri hat ein bisschen später eingecheckt. 66 Minuten hat er auf der Bank gewartet, noch nicht ganz frisch oder noch nicht ganz fit, frisch wahrscheinlich schon. Weil nicht eine normale Saisonvorbereitung absolviert, kein Wettkampfrhythmus nach seinem Transfer, der vor etwa 10 Tagen bekannt worden ist. Seither Basel kopfstehend, grosser Empfang, grosser Bahnhof, Euphorie, plötzlich ist man wieder jemand in Fußball Basel. Wie hast du die ganze Gemengelage in und um St. Jakob Park wahrgenommen die letzten Tage?
Grosse Begeisterung und erstaunliche Massnahmen, eben auch die Präsentation zum Beispiel vom Shakiri, den man sonst in der Schweiz so nicht kennt. Ja, wir sind in der Regel auch nicht irgendwelche grossen internationalen Stars, die wir haben, die zurückkommen in die Schweiz. Die bleiben meistens im Ausland, bis es nicht mehr geht. Und dann versandet die Karriere ein bisschen. Das finde ich eigentlich grossartig. Ein bisschen nach dem Motto, etwas zurückgeben, zurück zu den Wurzeln. Eben Präsentation und so weiter. Das erinnert mich ein bisschen an den Transfer von Beckham zu Real Madrid, wo dann der Präsident ein paar Tage später gesagt hat oder geantwortet hat auf die Frage, was bringt jetzt der Beckham bei uns genau? Dann hat der Präsident gesagt, wir haben unseren Merchandising-Umsatz verdreifacht. Also da ist schon mal eine Antwort. Ich glaube, das hat nicht bloß nur sportliche Gründe, der Transfer. Natürlich verspricht man sich vom Scheck einiges, wenn er dann oftmals auf dem Platz steht, aber es ist natürlich eine Figur, die, sag jetzt mal, die ganze Mannschaft oder alle Spieler auch ein bisschen grösser machen kann. Also das Bewusstsein, dass der auf dem Platz steht, wird der eine oder andere vielleicht beflügeln, wird ihm vielleicht ein bisschen mehr Mut verleihen, ein bisschen Selbstvertrauen. Das bedingt allerdings, dass der Scheck dann auch regelmäßig auf dem Platz steht und nicht nur die Funktion von einem Maskottli hat, mehr oder weniger, wo man mitführt, wo brav den Leuten zuwinkt und nachher mehrheitlich auf der Bank sitzt. Das wäre dann wirklich schade. Ich glaube, das hat er sich aber auch nicht so vorgestellt.
Das werden wir sehen. Ich kann mir es schwer vorstellen. Ich meine, es hat jetzt in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen um seine Fitness gegeben. Hat er relativ viele Verletzungen zuletzt jetzt eigentlich nicht mehr. Aber dass er nicht sein hundertprozentiges körperliches Leistungsvermögen ausgeschöpft hat, das hat man ja schon nur daran gesehen, dass er in der Nazi, zum Beispiel während der Euro, nur sehr sporadisch zum Einsatz gekommen ist, hat gegen Schottland gespielt, dann hat das Wahnsinns-Goal geschossen, hat gegen England eine Halbzeit in der Verlängerung gespielt und fast den Ecken reingetragen. Also ein paar besondere Momente hat er gehabt, aber er hat nicht die Rolle gehabt, dass er jetzt irgendwie die Nazi geprägt hat in diesem Sommer. Und das ist natürlich, das ist ein Statement, wenn man weiss, was der eigentlich kann oder was dem sein linker Fuß kann, im Sheran Shakiri sein linker Fuß. Dann kann man ungefähr daraus schliessen, wie seine körperliche Verfassung gesehen worden ist, von denen, die müssen entscheiden, wie man aufsteht. Also von Murat Yakin und von Giorgio Contini, von den Nationaltrainer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Basel kommt und Lust hat, da einen zu sein, der gut verdient für Basler Verhältnisse. Er hätte an anderen Ort mehr können verdienen, wenn er dort her wäre. Aber sonst, naja, nicht viel mehr ist als, eben, wie du sagst, irgendwie ein Maskottli oder ein Botschafter, der auch noch shootet. Ich glaube, im Gegenteil, Sheran Shakiri wirkt auf mich wie jemand, der eher intrinsisch motivierbar ist. Also, wo es Spass oder Freude und er muss es wirklich wählen, er muss es wirklich spüren, dass es dann funktioniert. Und ich glaube, dass ich jetzt in Basel die Voraussetzungen da, weil das schlicht der Ort ist, wo er herkommt, wo er sich auch daheim fühlt. Das hat er sehr glaubhaft betont in den letzten Tagen immer wieder. Und wo er abgesehen davon auch die Leute haben gern, oder? Also, das hat man jetzt auch gemerkt, die letzten 10 Tage. Es ist mehr als wenn, und er will jetzt niemandem zu nahe treten, aber als wenn jetzt ein Michi Lang oder ein Fabian Frey oder so zurückkommt, die auch in dem Club Spuren hinterlassen haben. Also da sind wir dann sehr schnell beim Alex Frey, beim Markus Streller, irgendwie auf dieser Schiene. Und wenn man den grossen Bahnhof, den es gegeben hat, am Montag, wo er den Fans vorgeführt worden ist, das hatte dann wirklich so ein bisschen Beckham-Dimensionen gehabt. Also natürlich als Schweizer Grösse und nicht Real Madrid, aber Tausende von Fans, die kommen schauen, wie er auf den Balkon tritt bei der Geschäftsstelle und ein paar Worte sagt und dann noch ein paar Autogramme schreibt. Also das hat eine Dimension, das hat es so noch nie gegeben im Schweizer Fußball. Ich glaube, das ist er sich dann schon auch bewusst. Und wird entsprechend, das ist jetzt meine Interpretation, sehr viel dafür tun, dass die Erwartungen auch nicht enttäuscht werden. Also es sind echt gute Aussichten, gute Voraussetzungen. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Internationale Karriere, wenn er dann plötzlich super kurz und klein schießt. Vielleicht taucht er dann plötzlich wieder auf dem Radar auf oder Nazi.
Es ist ja so, der Scheck ist eigentlich nicht, oder er bleibt nicht in Erinnerung als der, wo Saison wie 90 Minuten lang Felder umgepflügt hat und mit seinem unglaublichen Einsatz die Leute verblüfft hat, sondern er war einer, der eigentlich durch seine Momente gelebt hat. Also immer, sagen wir mal, überragende Momente, Goal, die man nicht vergisst, wie auch die Anekdote gegen Schottland bei der EM, wo er eigentlich spezialisiert drauf ist, Fallrückzieher gegen Polen und so weiter. Und dass er nicht, ja, ich hoffe, das erwartet man auch nicht, dass er irgendwie 90 Minuten muss den Vorkämpfer spielen, sondern er wird wahrscheinlich öfters mal nicht 90 Minuten spielen, aber dann halt durch besondere Momente für Spannung und Freude sorgen. Ich glaube, das ist schon die Erwartungshaltung. Also oftmals regelmäßig spielen, ja, aber nicht unbedingt.
Er ist
kein Vorstopper, oder, was es früher gegeben hat. Und ein Grätschenmeister, das erwartet, glaub niemand. Gleichzeitig muss er seine Einsätze natürlich schon so streuen, dass sagen wir jetzt mal, der Eindruck von der Regelmäßigkeit aufkommt. Sonst ist er dann sehr nah beim Pausenkasper, der einfach nur ein bisschen ins Publikum winkt und damit hat es sich zu tun. Das muss er, glaube ich, das wird er auch wissen, vermeiden, sofern es Gesundheit erlaubt. Und wenn er dann zu wenig fit ist, um das zu machen, ja, dann werden dann schnell die Fragen kommen, was bringt das überhaupt? Würde ich schade finden, muss ich ehrlich sagen.
Das wäre sehr schade. Ich meine, wenn man jetzt schaut, der Rückgewinn, der die Verpflichtung gibt, 30'000 und ich glaube 13 Zuschauer im St. Jakob Park gegen Yverdon, wo jetzt wirklich vieles ist, Yverdon Sport, aber sicher kein Zuschauermagnet. Also der hat einfach mal 10'000 Billette mehr verkauft, als sonst wahrscheinlich jemand würde kommen. Das ist ein Wahnsinn. Also der Effekt, der ist schon brutal. Also ich finde, man hätte schon erwarten können, dass eine gewisse Begeisterung kommt und dass Schub kommt, dass es so heftig wird. Das ist erfreulich. Der FCB hat ja auch genutzt, hat 2-0 gewonnen, hat sich gut geschlagen gegen das Yverdon, hat jetzt 4 Siege in Folge hinter sich, wenn man den Göpp grossen FC Subigen dazu zählt. Ich glaube 19-0 Goal, irgendwie sowas. Also Schmuck, wie es gerade läuft. Also in einer perfekten Welt würde man jetzt die Wellen noch ein bisschen surfen. Und dann ist die Frage, wo landet man? Wir haben da aufgeschrieben, wird der FCB jetzt Meister? Man ist immer ein Punkt hinter dem FCZ, wo erst ist. Hat ein Spiel weniger, aber man ist näher dran. Wo führt das noch
hin? Das weiß ich nicht.
Was vermutest du? Okay, du weißt es, ja, aber es ist ja, vermutest du.
Also, man muss dieser Liga noch ein bisschen Zeit geben. Es ist wahnsinnig schwierig, um da wirklich verlässliche Prognosen zu machen. Hat der FC Basel in Genf 6-0 gewonnen gegen Servette, oder? Wo man nicht erwartet hat, wo sie plötzlich auch in den Lauf geraten sind. Jetzt Yverdon geschlagen. Jetzt ist Yverdon, ja, ist sicher eine Messlatte, aber dort sind wir noch nicht in der höchsten Höhe von der Liga. Gleichzeitig ist IB letzte mit, glaube ich, 2 Punkten aus 5 Spielen, wo man sich schon fragt, wann ändert sich das dort? Muss ich ja erwarten, dass dort schon noch ein Schub kommt. Also das wäre so ein bisschen erstaunlich. IB würde dann als 12. Was würde denn passieren? Direkt absteigen?
Die würden dann absteigen, ja. Mit dem muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt rechnen. Aber es gibt ja noch etwas dazwischen, zwischen Absteiger und Meistertitel.
Also nur ist das nicht sehr spannend dann, oder? Es ist ja wie bei anderen Mannschaften so, dass das träge, dröge Mittelfeld, vor allem die grossen Clubs, sollen dort eigentlich nicht sein, aus unserer Sicht auch nicht, weil spannender ist entweder ganz gut oder ganz schlecht. Muss halt auch polarisiert. Also das Mittelfeld mit der FC Basel letztes Jahr meistens angestrebt hat, ich kann mich erinnern, wir haben uns noch gefragt. Übrigens, dank dem neuen Modus, wo es den Strich wieder gibt, nach Platz 6, schaffen sie die noch über den Strich oder nicht? Wenigstens das hat dann Spannung gegeben, oder? Also, der FCB ist jetzt oben dran, IB unten. Der FCB würde ich sagen, ja, wenn die über längere Zeit können, dort dabei bleiben, wieso nicht, ja? Also, die Mannschaften, die vorhin sind, Zürich und Luzern im Moment, die hat man jetzt auch nicht als die ganz grosser Meisterkandidat.
Die werden bekannt, beide oder? Nicht Meister werden. Also so weit würde ich mich festlegen. Die Frage ist, also bei Basel, was man hätte können sagen, schon vor dem Shaqiri-Transfer, der Kader hat wahrscheinlich Qualität für, ich würde jetzt mal sagen, Top 4 irgendwo dort. Also europäisches Geschäft. setzt ein bisschen Druck auf den Trainer auf, Fabio Celestini, jetzt die Mannschaft auch muss weiterentwickeln, nachdem er seinen Abstiegskampf übernommen hat, stabilisiert hat und das eigentlich ganz vernünftig gemacht hat. Jetzt haben sie den Barry verloren, der viel Goal geschossen hat am Schluss. Jetzt auch zu Saisonbeginn hat am Freitag schon für Villarreal gespielt, übrigens auch eingewechselt worden. Es geht, also ich finde es brutal, wie schnell das geht, muss ich wirklich sagen. Also es ist irgendwie ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber so die Unerbittlichkeit von dem Fußballgeschäft, die finde ich, lässt sich recht gut ablesen an dieser Personalie. Barry vor einem Jahr gekommen, Katastrophenstart mit roten Karten, Penalties, alles unglücklich, Riesenchancen vergeben und dann Kurve noch gekriegt, rassistische Anwürfe sich noch nicht mehr hören, eigentlich aufpäppelt worden vom Club und vom Umfeld. Eine super Rückrunde gespielt, sehr guter Start in die Saison, jetzt ist er weg. Also so die Leute, die man sich daran gewöhnt hat, die man sich wahrscheinlich jetzt auch zu Basel, also man hat mir wirklich gerne gehabt, irgendwie 21, schlachsig, ein bisschen ungelenk manchmal, aber man sieht auch die Anlagen, menschlich sicher auch noch nicht ganz ausgereift, aber so einen eigentlich zum in den Arm nehmen, ist jetzt wahrscheinlich der Shaqiri das richtige Gegenmittel gegen den Abschiedsschmerz. Und was sie natürlich jetzt noch gemacht hat, also ist der Kevin Carlos geholt. Das ist der, der letzte Saison 14 Goal für Yverdon geschossen hat. Also sprich, eigentlich auch bewiesen hat, dass er in dieser Liga funktioniert. Auch gewisse Physis und Robustheit mitbringt. Also das Element, er ist nicht ganz so gross wie der Barry, aber trotzdem, das Element irgendwie bleibt erhalten. Also die Mannschaft wirkt recht komplett. Und wenn man sich anschaut, Fabian Frey, Alan Xhaka auf der Bank gestern zum Auftakt. Also, da ist mittlerweile auf der Aussenbahn fehlt noch etwas, aber mittlerweile relativ viel Substanz eigentlich rum, hat man das Gefühl.
Absolut, ja. Das, was du angesprochen hast, ist das, was mich oftmals auch erstaunt, oder? Der Umgang mit den Widrigkeiten von dem Transfermarkt. Außer bei den Top-Ligen hast du eigentlich nie eine Möglichkeit, um eine Mannschaft so zu bauen, dass sie über Jahre zusammenbleibt und du einen Kern kannst engagieren oder unterhalten. Von Top-Leuten, sage ich jetzt mal, auf dem Niveau, wo du kannst Mannschaft drum herum bauen. Also du bist permanent am Erneuern und am Suchen. Das hat man jetzt beim FC Basel gesehen. Gutes Beispiel dafür. Also, außer du bist Bundesliga, Premier League, vielleicht Spanien noch, Top-Teams, wo könnt die Leute unterhalten. Der Rest muss sich permanent bemühen, um Leute zu finden und muss auch damit rechnen, dass Leute wieder gehen, weil es viel bessere Liga gibt in der Schweiz. Schon ein riesen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das auch neue Generationen von Fans sind, wo das nicht stört. Früher war ja das so etwas, wo man betont hat, wie man die Spieler kennt. Die sind zum Teil halt früher auch noch aus der eigenen Stadt oder aus dem eigenen Dorf gekommen und sind dann auch dort geblieben. Das gibt es schon länger nicht mehr, aber der Wandel vom Transfermarkt beim Fußball, der so hysterisch geworden ist, wo die Leute eigentlich permanent wechseln können. Man hat zwar das Gefühl, es gäbe irgendwelche Transfer-Deadlines, aber wenn die mal erreicht sind, geht schon wieder das Geschwätz los, weil die nächste Transfer-Deadline am Horizont lauert. Darum, ich glaube, das ist auch ein bisschen gewollt wahrscheinlich von den Strategen, damit der Fußball permanent im Gespräch bleibt, wenn er es jetzt geschafft hat, was mir zum Teil fast zu viel wird. Also, ich finde, ja, die Summe, die stört mich gar nicht einmal, weil die sind zum Teil auch virtuell zu verstehen, weil so viel sofort wieder abgerechnet wird mit Gegengeschäft. Und da frage ich mich einmal, wo bleibt denn das Geld am Schluss? Also, irgendwo gehört man.
Die Frage, wem es im Sack landet, sonst noch. Ja.
Die Premier League zum Beispiel. Besitzer, wo dann der Vorwurf wächst, dass man Haufen Geld aus dem Geschäft abschöpft. Aber man muss da schon sagen, also viele Clubs gibt es nicht, wo Besitzer regelmäßig Geld aus dem Business ziehen, im Gegenteil.
Also die Schweiz mindestens gibt es die nicht mit einem Geschäftsmodell, das gesund ist, sagen wir es mal so. Aber also ich glaube, das ist nicht etwas, was sich verändert hat in Bezug auf die Fans. Also wenn du jetzt sagst, vielleicht ist das heute anders. Also man sieht es jetzt ja gerade an dem Beispiel Shaqiri eigentlich noch gut, wo, wenn man jetzt auch sieht, wer gestern sich begeistert gezeigt hat, sind das ja zum Teil sehr junge Leute auch, wo man sich fragt, ja, seid ihr überhaupt vor 12 Jahren schon dabei gewesen? Oder habt ihr wirklich mitbekommen, was der Shaqiri in der ersten Phase FCB bedeutet hat? Und das ist gar nicht so wichtig, offensichtlich, sondern es gibt ja gleich das Gefühl, okay, da gehört jemand eigentlich hierher und jetzt ist der wieder da und das ist schön. So. Also das wohlige Gefühl in der Magengegend. Ich glaube, da hat der Fan, die Fanin, ein ziemlich feines Sensorium, ist mein Eindruck. Man merkt dann auch, wenn jemand, ja, eher, sagen Sie mal, halt sagt, was man sagt und dann irgendwann wieder weg ist. Ja, das hat man sich logischerweise gewöhnt. Oder? Das hat man jetzt auch einem Bari verziehen vor einer Woche, wo er gesagt hat, ja, er wüsste nicht, wie lange er noch da sei. Ja, das hat man sich irgendwie schon gewöhnt. Das heisst aber nicht, dass man es gut findet. Und ich glaube, es wird dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr honoriert, siehe Shaqiri, wo natürlich aber dann eben gleichzeitig einer der beliebtesten Spieler der Schweizer Fußballgeschichte ist. Bis heute, also ist er jetzt auch während der Euro, am Schluss ist das gleich einer von denen, der wahnsinnig bewegt, mehr als andere, die sportlich eine grössere Leistung gezeigt haben während dem Turnier jetzt in der Schweizer Nationalmannschaft. An so einem sieht man das sehr gut, was es bedeutet am Schluss. Und ja, also
es zeigt auch auf, wie sich die Interessen verschoben haben. Früher, da kann ich mich daran erinnern, an meine Schulzeit zum Beispiel, da war man vor allem Fan von einer Mannschaft. Und dann sind dort die Spieler dann einfach dazugekommen. Aber heute ist das ganz anders scheinbar. Also ich sehe das bei meinem Götti-Bub, der läuft richtig 15. Altersjahr. Und bei diesen jungen Leuten zählen eigentlich nur noch die Stars. Und wo die spielen, ist egal, oder? Und der sagt zum Beispiel, Ronaldo ist der Beste. Da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Aber
ja, vor allem, das wird sich sehr gleich erledigen.
Absolut, aber der Glanz von diesen Stars, Ronaldo, Messi, der ist immer noch da, auch wenn die mittlerweile nicht mehr in Ligen spielen, wo man bei uns in Europa gemeinhin als konkurrenzfähig bezeichnet. Aber das ist denen gleich. Also es geht wirklich, der Effekt vom Star, der ist heutzutage viel grösser als früher. Und da habe ich das Gefühl, das wird sich auch noch akzentuieren, dass man dann das merkt, dass man nicht mehr von Mannschaften Fan ist, wenn die Generation mal weiter wird und andere nachziehen, sondern eben wie beim Shaqiri, wo der spielt, ist eigentlich gleich, man ist einfach Fan vom Shaqiri.
Also gut, ich bin jetzt gespannt, was passiert, wenn er tatsächlich auswärts spielt. Das wird sich ja nicht vermeiden.
Ja, schon gut, am Samstag dann schon.
In Sion.
Aber auch dort werden Leute kommen wegen Shaqiri, zum genau. Den schauen, oder? Genau. Und das ist ja der Effekt, den man eigentlich erzielen will. Darum investiert man auch in diese Leute, wenn man es dann kann. Wir haben nicht so viel von denen, aber nehmen wir es auch, wenn der Chaka in 2, 3, 4 Jahren sich entschliesst, um auch noch ein Jahr zu haben, FC Basel spielen, haben wir dann wieder den ähnlichen Effekt, obwohl wir ganz einen anderen Spieler haben, oder?
Mhm. Ja, bin gespannt.
Wäre spannend.
Granit Libero, noch 2 Jahre, mit 37 und 38, dort hinten. Flugbeispiele, das freue ich mich drauf. Wir müssen vorwärts machen. Wegen der unbequemen Stühle. Nein, unsere Studiozeit ist irgendwann fertig. Formel 1. Sag mir schnell, klär mich auf. Man ist gefahren in Holland und es hat kein Holländer gewonnen.
Das erste Mal, seit wieder in Zandvoort gefahren wird, hat der Max nicht gewonnen. Man hat sich
Max Verstappen.
Ein bisschen Rückstand eingehandelt, scheinbar, gegenüber McLaren vor allem. Lando Norris, wo mit über 20 Sekunden Vorsprung gewonnen hat am Sonntag, das im Verhältnis, wo man sonst eigentlich
ja, umgekehrt,
von Max kennt, hat, dass er auch nicht davon gefahren ist, die grosse Überlegenheit. Wir haben ja anfangs von der Formel 1-Saison auch noch gesagt, das wird wahrscheinlich wieder ähnlich langweilig, wie es vorher war. Da haben wir uns getäuscht, muss ich sagen. Mhm. Ich vor allem.
Ja, ich mich auch.
Ich habe mich getäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, bei dem Stampf der Technik innerhalb von einer Saison, wo man ja nicht mehr einfach kann investieren kann, so viel man will, in neue Technologie oder neue Technik oder neue Systeme oder neue Strategien, dass man so einen Rückstand kann wegmachen. Jetzt ist aber offensichtlich, ich weiß nicht, ob das Zusammenhang bei Red Bull sind ein paar Leute auf dem Absprung, zum Beispiel
Adrian Newey, sehr
Technik
wichtige Figur, ja.
Ob das direkt mit dem etwas zu tun hat oder ob es einfach auch nicht mehr möglich ist im Rahmen von den Regeln, die es gibt, die technischen Regeln, um noch gross etwas rauszuholen. Red Bull vielleicht einfach schon beim Maximum war, mehr oder weniger. Und die anderen haben jetzt aufgeholt. Es ist ja auch so, dass man nicht wirklich kann sagen bei diesem System, wer ist jetzt der beste Pilot. Also der beste Pilot ist in der Formel 1 immer der, der am besten Auto hockt. Anders ist es gar nicht möglich. Und wenn sich mindestens zwei Rennstellen nicht einigermaßen auf Augenhöhe bewegen, dann hat man das, was man vorgesehen hat, nämlich einfach einen, der vorausfährt, Fahrer A vom besten Team dann und der Fahrer B, in dem Fall der Checo Perez, wo irgendwie den Job nicht macht, hat man das Gefühl. Jetzt weiss man halt nicht genau, macht der Max das Auto immer noch besser, als es eigentlich ist? Oder ist die Wahrheit dort in der Nähe von Perez, wo irgendwie so am Rang 6, 7 rumgeturnt, hat man das Gefühl. Und man auch noch Vorwürfe macht. Aber man sieht jetzt, dass das Auto nicht mehr, mindestens McLaren nicht mehr überlegen ist. Also wenn der Norris selbst noch aus der Pole-Position gestartet, der Start eigentlich verbröselt und nachher zwar eine Weile braucht, bis er vorbeikommt, auf dieser Strecke nicht so einfach zu überholen, und dann aber noch so einen Vorsprung rausfährt, ja, da muss man sagen, dann ist man mindestens auf Augenhöhe. Es ist ja schwierig, zum dann wirklich bestimmen, welches Auto ist jetzt das Beste, weil das immer auch von der Strecke abhängt. Aber die letzten 5 Rennen hat jetzt Max nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg, wo war der? Wüsste ich gar nicht mehr. Also, das ist aber schon eine Weile her, oder? Und die Serie hat jetzt schon einige Aussagekraft. Also es wird spannend, wahrscheinlich aber eher bei der Konstrukteursweltmeisterschaft, weil dort ist McLaren, auf 30 Punkte dran. In der Fahrer-WM sind es halt immer noch 70, mehr als 70 Punkte, glaube ich. Oder
exakt 70. 295 und 225.
Also 70 Punkte sind noch 9 Rennen. Der Vorsprung und die Differenz vom Sieger auf den zweiten Platz sind 7 Punkte, 25, 18, 9 mal 7 gibt laut Adam Riese 63. Das lange noch nicht. Also der Norris kann nicht einfach jedes Rennen gewinnen jetzt.
Es muss noch mehr passieren.
Und der Max wird zweiter, dann lange das Gleiche. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Absicht, die Red Bull hat. Da wird man sicher in nächster Zeit versuchen mit einem anderen Update. Es hat ja zuletzt Trials gegeben, wo dann nicht so funktioniert hat, noch vor der Pause in Spa, wo man dann das Gefühl hat, das ist jetzt der grosse Wurf, ist dann nichts passiert. Im Moment müht sich das Auto, glaube ich, ein bisschen mit den Reifen ab und irgendwo die Balance zwischen technischem und aerodynamischem Abtrieb nicht mehr ganz so gut herbringt wie auch schon. Ob das dann mit dem Newey zu tun hat, wo die nötigen Designveränderungen aufgrund von seinem Gefühl, das er hat, könnte
Helfen kann das ja nicht. Logisch, wenn jemand, der dermassen viel Einfluss hat,
also wäre lustig, ist, wenn das keinen Einfluss hätte. Das dann muss man sich fragen, ist der überhaupt so gut?
Was hat der Mann vorher gemacht und warum haben wir dem so viel gezeigt? Also das liegt bis zu einem gewissen Grad auf der Hand. Es ist natürlich dann die Frage, kann man es beziffern oder nicht. Was mir zu denken gibt aus Red Bull-Sicht ist, also ich habe gelesen, was der Christian Horner gesagt hat, der Red Bull-Teamchef, der mehr oder weniger offen formuliert hat, man hätte gemacht, was man hätte können, aber man klaren sich einfach zu schnell. Das ist natürlich also innerhalb von einer Saison dermassen müssen vom eigentlich Chef im Ring und wir schauen auf uns und was hinter uns passiert, ist uns wurscht. Auf, ja gut, es ist leider nicht mehr möglich gewesen. Hat, glaube ich, sogar der Perez noch müssen loben, was er nicht so gern macht. Wo zuletzt jetzt nicht so wahnsinnig gut performt hast, du hast es gesagt. Man staunt schon, wie sich die Dominanz innerhalb von relativ kurzer Zeit gewandelt hat in jetzt scheinbaren Unterlegenheit. Also du sagst jetzt, man ist mindestens auf Augenhöhe. Ja, ich glaube, es ist mehr als das aus McLaren-Sicht. Ich glaube, man ist tatsächlich vorbeigezogen und jetzt ist Red Bull gefragt, was lässt sich denn jetzt noch machen, zumindest den Fahrer-Weltmeistertitel sichern. Also ich meine, du hast jetzt vorhin gesagt, ja, immer nur gewinnen reicht in dem Sinn nicht. Ja, du musst immer ins Ziel kommen. Und kannst aber auch sagen, wenn jetzt der Verstappen zweimal rausgeht, dann sieht die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Dann kannst du potenziell 50 Punkte aufholen und dann ist es wieder off.
Logisch, nur Ausfälle bei den Top-Teams, die sind wirklich spärlich mittlerweile. Das war früher noch spannender gewesen, weil man jederzeit muss man mit einem technischen Defekt rechnen. Aber schauen wir mal schnell zurück. Zuerst Rennen im Bachrhein. Zuerst ein Saisonrennen, Verstappen gewonnen. Über 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen, der damals noch Zweiter geworden ist, wo die Welt noch in Ordnung war bei Red Bull. Und der Lando Norris, der Sechster geworden ist, hat fast 50 Sekunden verloren auf der Verstappen. Also das ist schon ein Quantensprung, was McLaren hergebracht hat in dieser Saison. Eigentlich erstaunlich, weil genau das hat man eigentlich ja, erwartet, dass das gar nicht mehr möglich ist. Was ja auch nicht gut wäre. Budgetobergrenze, wo wirklich technische Weiterentwicklung im grossen Stil eigentlich verhindert. Also das müssen ganz kleine Sachen sein, die man da verändert hat und die dann zum Erfolg geführt haben. Weil man kann zum Beispiel das Konzept vom Unterboden zum Beispiel, wo alle aerodynamischen Teile, wo man dann halt sieht, oben am Auto mit zusammenhängen. Ich glaube, so eine riesen technische Revolution bringst du während der Saison gar nicht mehr her, weil es einfach zu viel kostet.
Heisst aber, die Rückrunde sozusagen, es ist ja schon ein bisschen mehr als das, aber jetzt ist die Sommerpause vorbei, die 4 Wochen Ferien, die wir auch hatten. Die Rückrunde oder die zweite, das letzte Saisondrittel, was ist es genau? Mathematisch, ja, etwa so. Auf jeden Fall der Rest, der Endspurt, der ist lanciert. Wochenende Monza, wo dann irgendwie Ferrari sicher auch noch wird versuchen, ein bisschen Lärm zu machen, weil das Münz, wenn in Italien gefahren wird, dann geht es nach Übersee, ich glaube für den Rest der Saison, oder? Dann ist Europa Stretch vorbei. Also, dürfen wir sich eigentlich darauf freuen? Wird jetzt plötzlich tatsächlich noch unterhaltsam die Formel 1. Wir haben es nicht mehr für Möglichkeit. Anders hat er schon angefangen. Bundesliga. Am Wochenende die erste Runde und wir machen es schnell, weil wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Es sind von den, sage jetzt mal, Top-Mannschaften sind eigentlich alle so gestartet, wie man es hätte dürfen erwarten, nämlich mit 3 Punkten. Wer hat die am meisten überzeugt? Dortmund, Bayern, Bayer Leverkusen,
SC Freiburg.
Top-Mannschaft, haben wir gesagt.
Ja, es sind jetzt letztes Jahr nicht mehr ganz so weit vorne gewesen. Ich habe Top-Mannschaften. Ich glaube, bis wir da von Überzeugung reden können,
braucht es noch. Du wolltest einfach von deinen Gladbacher ablenken.
Die habe ich schon lange nicht mehr so auf dem Radar wie früher. Da bin ich froh, wenn man nicht absteigt. Aber Freiburg ist tatsächlich auch interessant. Nach dem Abgang von Christian Streich, wo etliche Jahre dort der Chef war, hat man das Gefühl gehabt, das ist ewig dabei und wird auch ewig dabei bleiben, plötzlich weg, hat man sich schon gefragt, dann ist es einmal spannend zu beobachten, was da passiert ist. Lassen Stuttgart 3-1 im ersten Spiel, das war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten gewesen, aber ein guter Start von Julian Schuster, der neue Trainer dort, der eine überzeugende Leistung hergebracht hat mit seinem Club. Und dann hat mich auch noch Heidenheim überrascht, muss ich sagen, wo beim Aufsteiger St. Pauli 2-0 gewonnen hat. Finde ich auch spannend. Heidenheim ist ja letztes schon bewundert worden eigentlich für den Output, den die hergebracht haben. Jetzt haben sie eigentlich ihren der Best, Jan-Niklas Beste, verloren. Der ist bei Benfica Lissabon, wenn es mir recht ist. Also, und trotzdem glückt er dann der Saisonstart bei einem Aufsteiger auch nicht so einfach. Da hast du mehr Druck als Team, das schon ein Jahr in der Bundesliga ist, dann kommt St. Pauli, dann hast du das Gefühl, dort geht es drunter und drüber. Wenn wir uns bewähren, machen sie Sack mit 2-0. Von den Top-Favoriten, muss ich sagen, hat mir Leverkusen am besten gefallen, obwohl sie wieder darauf angewiesen sind, dass sie in letzter Minute noch wieder ein Goal schiessen. Aber das gehört bei denen fast schon zum Programm, muss man sagen. Darum überrascht einem das auch nicht mehr so wahnsinnig fest. Bayern in einem wilden Spiel in Wolfsburg 3-2 gewonnen. Ich frage mich dort schon, was man von den Bayern erwartet. Also so wilde Spiele sind jederzeit möglich. Das kommt auf den Gegner drauf an. Wenn der schön brav hinten drin wartet, werden sie irgendwann ausgespielt. Und wenn man den Bayern auf den Zahn fühlt, ich glaube, dann ist einiges möglich. Das sind zwar Phrasen, Drescherei, aber absolut, auch nur Menschen, die dort hinten drin spielen. Also die machen Fehler, das haben wir letztes Jahr gesehen. Und bis die wieder gefasst sind und gesetzt sind und sich ein neuer Trainer, Vincent Kompany, wo, das weiss man, wenn man die Premier League geschaut hat, letztes Jahr Burnley, die spielen optimistischen Fußball. Also der will nicht hinten drin stehen, der will mitspielen, den Gegner unter Druck setzen. Jetzt hat er Spielermaterial dazu, das hat er letztes Jahr nicht in letzter Konsequenz gehabt. Hat es aber gleich versucht, das hat man ihm dann auch vorgeworfen. Die Mannschaft macht immer die gleichen Fehler. Bin gespannt, wie das bei Bayern rauskommt, wenn der mal länger dort ist und man dann auch die Handschrift schon wirklich in der Tendenz sieht.
Das wird wahrscheinlich einen Moment brauchen. Ich glaube, da wird auch noch etwas passieren auf dem Transfermarkt. Man versucht auch noch, den Herr Goretzka loszuwerden, zum Beispiel, um ein bisschen Lohnsumme frei zu bekommen. Wer mich überzeugt hat, hast du jetzt so gar nicht erwähnt, Borussia Dortmund. Ist so ein bisschen unterkühlt, wo aufgenommen wurde, dass die gegen Frankfurt einfach 2-0 gewinnen. ohne wahnsinnig viel Glanz, das stimmt, aber man hat wenig zulassen. Gregor Kobel im Goal hat jetzt nicht müssen Übermenschliches leisten, hat aber zu Null gespielt. Und ich habe, also eben, es ist früh, auch dort neue Trainer, Nuri Sahin, der zuletzt noch Assistent war von Terzic, jetzt als Chef übernommen hat. Man kommt den Eindruck über, als ob dort ein paar clevere Sachen gemacht worden sind. Zum einen hat man den Waldemar Anton und den Herr Girassi aus Stuttgart entführt, was dann vielleicht auch dazu beiträgt hat, dass die gegen Freiburg Mühe hatten, zwei von diesen Leistungsträgern. Dann habe ich mich zuerst gefragt, wer ist der mit dem 25 in Blond hinterin? Das ist der Niklas Süle, der irgendwie noch gefühlt halb so breit ist. Also ist ja bestens dokumentiert. Offensichtlich Fitnessprobleme gehabt in den letzten Jahren. Der scheint irgendwie gecheckt zu haben, um was es geht. Und dann hat man mit dem Pascal Gross einen Spieler gehabt, der grandios unterschätzt wird in Deutschland. Was ein bisschen damit zusammengehängt ist, dass er eine Karriere gemacht hat via Augsburg zu Brighton in der Premier League. Dort wirklich wahrscheinlich der beste Spieler von der Mannschaft war, über Jahre.
Ja.
Jetzt kommt er im Gesetz der Fußballer zurück in die Bundesliga, kommt in eine Mannschaft, die gewisse spielerische Qualitäten hat, und ich glaube, das ist genau am richtigen Ort. Also mir hat es jetzt schon gedünkt am Samstagabend. Du hast gesehen, da ist einfach wahnsinnig viel Fußball-IQ rum, macht sehr oft das Richtige, kann organisieren. Und das in einer Mannschaft, die dann gerade frisch reingekommen ist. Also es ist so, ist nicht der gleiche Spielertyp, aber hat so ein bisschen Granit Xhaka Ausstrahlung, einfach so im Sinn von, ich bin jetzt da und übrigens, ich bin dann der Chef. Was Spielerischen angeht. Jetzt muss sich der Nuri Sahin noch von der Idee verabschieden, dass der Karim Adeyemi ein falscher Neuner ist oder ein richtiger Neuner, irgendetwas mit einem Neuni. Und dann kommt es wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich gut rauskommt dort. Also Maxi Bayer, wo man aus Hoffenheim gestohlen hat, verpflichtet hat, hat jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gespielt. Das macht alles irgendwie Sinn. Natürlich von der heiß geliebte Niklas Füllkrug ist nicht dort, wo wir gespannt sind, wie das in der Premier League rauskommt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, nachdem du über alle anderen geredet hast, möchte ich diesen Dortmunder ein Kränzchen winden. Ich finde gerade das unglamouröse Anfang gegen einen Gegner, der nicht einfach ist mit Frankfurt, das hat mich irgendwie so, es hat mich gedacht, es kommt aus einem Guss. Das ist gut gewesen. Und dann Jamie Gittens, zwei Goal, das erste.
Eigengewächs.
Schön gemacht, ja. Muss man ja sagen.
Ich würde sagen, die Ausstrahlung von Nuri Sahin passt mir viel besser als von Edin Terzic. Und der Trainer ist ja immer auch ein bisschen, sag jetzt mal, ein Barometer, wie sich die Mannschaft präsentiert. Das hat immer eine Wechselwirkung. Und das kommt besser rüber. Sagen wir es mal so. Ob es dann wirklich besser ist, werden wir später sehen. Besser ist in der Premier League auch Brighton gestartet. Die haben einen neuen Trainer. Die haben nämlich den Hürzeler beim FC St. Pauli abgestaubt, der jüngste Premier League-Trainer mit 31, gestartet mit zwei Siegen. In Everton gewonnen und am Wochenende 2-1 gewonnen gegen Manchester United. Das Goal auch à la Leverkusen. Weit, weit in der Nachspielzeit, ich glaube 96. Minute. Überzeugend und überraschend, weiss ich nicht, ob es überraschend ist, dass der Hürzeler nicht so unrecht der Ruf von einem quasi Wundertrainer genossen hat. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat oder nicht. Ist mir auch gleich, aber ich finde die Geschichte wahnsinnig spannend, muss ich sagen, dass so einer dann bei Brighton, wo ja als sehr innovativ bekannt war, ist vorher schon spielweise, Taktik, aber auch Transfergebaren, immer ein Name gewesen, den man mit Spannung verfolgt hat. Letztes Jahr sind sie das erste Mal europäisch dabei gewesen. Das hat sie dann ein bisschen Lehrgeld gekostet. Und der Trainer, den man so gemeinhin als der Apologet von allen modernen, gewitzten Trainern betrachtet hat, Roberto De Zerbi, der ist mittlerweile
in Marseille
verschwunden aus der Premier League. Dem ist es nämlich gleich gewesen, der hat mehr Geld zur Verfügung gewählt, hat es nicht gekriegt. Und interessanterweise hat Brighton jetzt ziemlich angerichtet. Und von diesen, sagen wir mal, bekannteren Transfers sind die meisten noch gar nicht auf dem Platz gestanden. Also die kommen dann auch noch dazu. Also der hat es hergebracht. Eben, obwohl zum Beispiel der von dir angesprochen Pascal Gross jetzt bei Dortmund spielt, dass die Mannschaft sofort funktioniert.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also im Hürzel hat man immer noch gesagt, der macht eigentlich das, was der De Zerbi bei Brighton macht. Von dem her ist es aus Sicht des Clubs sinnvoll gewesen. Wir holen einfach den. Ist dann noch schwierig, logischerweise, aber ein System, das eigentlich funktioniert, zu übernehmen, nicht zu viel zu ändern. Das hat er jetzt auf und ab gebettet, dass er das nicht hätte gemacht. Und ich glaube, die Spieler bestätigen das bis jetzt auch so. Ich bin... ja, der Hype ist irgendwie sehr schnell sehr gross geworden. Das hat mich jetzt schon überrascht, dass es so gut losgeht, weil die Premier League dann doch, Achtung Binsenweisheit, ist jetzt keine Thekenliga. Also sprich, dort entscheiden dann wirklich Nuancen und du hast nie Ruhe. Und jetzt hat man Everton, ich glaube 3-0 abgefrühstückt, Man United, ich glaube gerade am Anfang hat man ziemlich Mühe gehabt, die haben sich eigentlich nicht schlecht angestellt, und dann vor allem die zweite Halbzeit gesehen von dem Match und ich muss sagen, doch, das sieht richtig gut aus. Eben Danny Welbeck, einer von denen, der älter ist als der Trainer, der jetzt im zweiten Spiel in Folge trifft. James Milner ist, glaube ich, nochmal deutlich älter. Also da gibt es noch eine lustige Dynamik mit erfahrenen Spielern, die älter sind als der Trainer, der 31 ist erst. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Jetzt diese Saison hat man es wieder ein bisschen ruhiger. Wahrscheinlich. Wobei eben, wenn man jetzt sieht, wie der Hürzler-Hype anfängt, er hat es dann, glaube ich, im ersten Saisonspiel hat er sich schon so ein bisschen zu den Klopf ausschlagen reissen. Ich glaube, dort muss er fast ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht noch zu fest befeuert. Die gute Nachricht ist, in Brighton ist alles ein bisschen kleiner als in Manchester oder in Liverpool oder in Birmingham oder in London, wo dann, ja, sag jetzt mal, der Blätterwald wirklich richtig laut rauschen kann. Von dem her auch kein schlechter Move gewesen, karriereplanungstechnisch.
Absolut, du hast eine gewisse Erwartungshaltung, aber im MX erwartet man jetzt nicht unbedingt den Meistertitel, sondern eine Rückkehr zu der Tendenz, die vor dem Abgang von der Zerbi letzte Saison, ja, hat man gemerkt, da funktioniert nicht mehr alles so reibungslos wie am Anfang. Vorletzte Saison haben sie wirklich die Liga also wirklich aufgemischt mit einer Spielweise und einer Spielfreude, wo eigentlich alle gesagt haben, denen schaut man am liebsten zu. Hat sie bis in die europäischen Wettbewerb geführt. Ob denn das so gut ist, ja, man muss dann halt einen grösseren Kader haben, man muss einen besseren Kader haben, wenn man dort will bestehen. Und sonst leidet dann etwas, das haben sie auch gemerkt. Also wie gross die Ansprüche tatsächlich sind. Ich glaube, jetzt diese Saison zumindest kann der Hürzer davon profitieren, dass er kann in Ruhe arbeiten und sich auf die Liga konzentrieren.
Und gleichzeitig hat man den Breite geschafft vom Kader, lustigerweise. Also
jetzt, ja.
Mit irgendwie, also man hätte dann auch ein bisschen Geld, wenn man schon in der Premier League irgendwie Brian Gruda, Mainz, Wunderkind, habe ich schon fast sagen. Auch einer von denen, die in der Bundesliga extrem durchgestartet sind in den letzten 12 Monaten, kann man dann einfach mal 31 Millionen anlegen dafür. Schön.
Ja gut,
man weißt, du hast keine Sorgen.
In den letzten Jahren auch schön.
Sehr gut verkauft, ja.
Gesund gestossen, am Dank mit Hilfe von meinem Lieblingsclub, FC Chelsea. Darf man nicht vergessen. Auch noch für Trainergeld kassiert, die dann bei Chelsea nicht lange am Werk gewesen sind.
Das stimmt. Ja. Haben wir letzte Woche schön thematisiert, genau. Und wer ist es? Es gibt also ein paar Namen, wo man. Der Caicedo hat man für irgendwie 100, wie viele Millionen? 100. Kommt darauf an, welche Währung. Dreistelligen Millionenbetrag auf Chelsea verkauft vor einem Jahr zum Beispiel. McAllister zu Liverpool. Ja, da hat es ein paar Namen gegeben. Andy Zekiri hat man für 3 Millionen auf Genk verschifft. Also sind da die grossen. Auch Schweizer. Auch ein bisschen Schweizer Bezug. Apropos Schweizer Bezug, der Hürzeler. Wir müssen uns immer noch feststellen. Er ist Schweizer tatsächlich. Vater stammt aus Schaffhausen.
Die Deutschen behaupten nach wie vor, sie
sind Deutsche. Man muss auch sagen, der deutsche Einfluss dürfte ein bisschen stärker sein. Der Vater in Texas ist, glaube ich, der Fabian Hürzel auf den Weg geschafft, der Vater. Und dann ist man aber auf München. Und dort hat dann das Ganze wirklich seinen Anfang genommen. Aber ich finde, wir dürfen schon ein bisschen stolz dürfen
wir. Gut, man könnte da eine Forschung bemühen, dann ist schnell mal klar, dass Hürzeler ein Schweizer Name ist.
Da gibt es keine Diskussion, der gut. Herr Hürzeler. Macht das gut, wir behalten ein Auge drauf und ich weiss nicht, wer der nächste Reis ist, der ankommt. Jetzt der Spielplan geht nicht im Blick, aber es dürfte der ein oder andere schon zittern, wenn jetzt Brighton auf dem Spielplan auftaucht. Warte jetzt mal, es ist... Hallo, geht's? Was? Arsenal nächste Woche? Hat man im Vorfeld können nachschauen. Es ist irgendwie noch Liga Cup unter der Woche gegen irgendeinen Unterklassik und dann Arsenal. Also die nächste Nagelprobe steht an und unsere nächste auch. Es kommt der Endspurt.
Endspurt.
Man fängt nicht mit einem Spurt an, sondern mit einem Sprung. Unser Liebling, der Mondo Duplantis. Sagt man eigentlich Duplantis? Er ist ein Amerikaner.
Er ist ein amerikanisch-schwedischer Mensch mit frankophonem Vornamen. Ja, man sagt schon Duplantis.
Duplantis, sagt der Amerikaner.
Aber auf jeden Fall, er springt ja für Schweden, was er natürlich springt. Schon nur clever ist. Würde sich nie muss qualifizieren für irgendwelche Grossanlässe, während dann in den USA muss Trials überstehen. Wobei, man muss sagen, ist jetzt wahrscheinlich für ihn nicht das grösste Problem. am Sonntag in Polen den Weltrekord schon wieder verbessert auf 6,26 Meter. Nachdem er erst bei den Olympischen Spielen aufgeschraubt hat, lässt uns ein bisschen vorfreudig sein in Bezug auf Weltklasse Zürich 10 Tage. Nehmen wir mal an, das Wetter ist gut und der Herr Duplantis ist gut drauf, dann wer weiß, vielleicht fällt dann eben bei 6,27 Meter die Latte noch nicht oben runter. Schweizerischer Eishockey-Verband. Ja, das ist die richtige Reaktion. Hat uns kurz vor dem Wochenende ein bisschen am Kopf kratzen. Man hat den Geschäftsführer rausgestuhlt. Patrick Bloch, keinen Job mehr. Beziehungsweise im Moment hat er, so viel ich weiss, noch einen. Aber er wird müssen gehen, obwohl eigentlich alle sagen, er macht einen guten Job, solider Job, nichts vorgefallen. Was zum Teufel ist da los?
Ja, es sind aber gleich nicht ganz so alle, die sagen, er macht einen guten Job. Vor allem sein Präsident, der neue, der Herr Scherr.
Aber er ist ja Handbauer.
War, ja. Jetzt ist er Start-up-Unternehmer und hat offensichtlich gedacht, dass ein Start-up-Unternehmer selbst in einem Sportverband nicht einfach den konservativen Weg wählt, sondern zuerst mal alles zu unter Opsi bringt. Das hat er ziemlich gut geschafft. Jetzt hat er noch den Geschäftsführer rausgeschmissen. Ja, der sollte noch bis im Februar arbeiten, was ich eigentlich nicht so gesehen auf dieser Kaderstufe. Dann heisst es schnell einmal freigestellt. Ich glaube, der Verband muss ziemlich schnell bestimmen, wer dort Nachfolge übernimmt und die Geschäfte führt. In dieser Zeit ist es ja nicht so, dass der Geschäftsführer vom Schweizer Hockeyverband nichts zu tun hat. Man erinnert an die Problemzone Swiss League. Schiedsrichterbereich, der muss geführt werden, logischerweise. Da kann man nicht einfach führungslos dahin dümpeln lassen. Die Schiedsrichter brauchen die Führung und Betreuung. Und das ist die Aufgabe vom Geschäftsführer, bis der neue Schiedsrichterchef anfängt, traut Andreas Fischer, jetzt CEO bei Ambri. Aber ja, man muss sagen, mittlerweile sorgt der Schweizer Hockeyverband, obwohl er Vize-Weltmeister ist, für mehr Unruhe als zum Beispiel der Fußballverband, wo ja, zum Teil Themen hat, die heißer sind als die Probleme, die der Schweizer Hockeyverband hat. Und gleich bringt man es nicht her Ruhe reinzubringen. Tennis.
Ja.
Fährt heute die Hauptrunde an. Heute Montag, wir zeichnen auf, 26. August. Welcher Favorit hat es am schwersten?
Ah, der US Open, meinst du natürlich.
US Open,
du bist genau. Elegant, hast die Kurve noch bekommen. Ja, es gibt zwei Herangehensweisen. Ich glaube, der Yannick Sinner kann nach dem ganzen Wirbel, den er hatte, um Klosterbol-Fund in seinem Urin, meine ich, war es. Urinprobe, also ein Dopingmittel, das man dann freigesprochen hat, was jetzt bekannt worden ist. Also ein bisschen, ja, lässt uns die Stirn runzeln, was da los ist. Ich glaube, bei dem ist eh schwierig einzuschätzen, wie ist der drauf, wie beeinflusst ihn das. Ich würde jetzt mal sagen, seine Gegner, naja, die müsste er eigentlich im Griff haben in seiner Tabellenabteilung. Novak Djokovic wird spannend. Nicht jetzt gerade die allerersten Runden, dort droht dann irgendwann der Jan Lennart drauf. Da wird er jetzt nicht anfangen, heulen und Zähne klappern. Aber die Amerikaner sind bei ihm. Die Amerikaner in New York zuletzt ja oft eine okay Rolle gespielt. Taylor Fritz kann dort auftauchen, Ben Shelton kann dort auftauchen, Tiafoe, die sind auch dort irgendwo am gleichen Ort. Also ich kann mir vorstellen, dass auf einen Joker schwierige Aufgabe wartet mit einem Gegner, der den Heimvorteil dann auf seiner Seite hat. Etwas, das mit Djokovic dann immer in die und in die Richtung kann kippen kann. Je nachdem, da könnte man sich also darauf freuen. Freuen tun wir uns auch auf Conference League Qualifikation. Dein Chelsea Football Club gastiert in Genf. Ich nehme an, du hast alle Termine abgesagt und bist am Donnerstag am Ende von der Schweiz im Stade de Genève. Chelsea 2-0 gewonnen im Hinspiel, hat höher müssen gewinnen, wenn der Marc Guiu auch mitgemacht hat. Jeremy Frick aber noch nicht gekauft von Servette. Was tippst du das mal?
Ja, nach dem 6-2 in Wolverhampton gegen die Wolves, muss ich sagen, wird es schwierig für Servette. 2-0 ist der Vorsprung, was meint, das wird ja, nicht eine sehr torreiche Partie tippen auf ein 2-1 für Chelsea.
1-2. Okay, ich habe noch unseren lieben Kollegen Dimitri Schischkin gefragt, wo lange in London gelebt hat, jetzt bei uns schafft und ein grosser Chelsea-Anhänger ist und mir gesagt hat, erstens, er ging nicht, aber er freut sich darauf, das im Schweizer Fernsehen zu schauen. Ich weiss nicht, ob er weiss, auf was er sich da einlädt. Und es sei Chelsea, das heisst, es sei alles möglich. Und darum tippe ich ein 2-0 für Servette nach 90 Minuten. Aber ich glaube, dann macht Chelsea noch irgendwie einen in der Verlängerung. Darum 2-1 nach Verlängerung für Servette, was Servette dann auch nicht mehr bringt. Wenn wir zurückschauen, letzte Woche so ein geiler Trabzonspor, da ist mir wichtig, dass wir das auflösen, nachdem wir korrekterweise unentschieden getippt haben. 1-1, es ist noch ausgegangen. Und du mit dem Herz für einen FC St. Gallen getippt hast. Das ehrt dich, aber es lässt dich jetzt mindestens nicht als der aus dieser Geschichte rauskommen, der recht behalten hat. Sind wir gespannt, wie sich die schlägt im Rückspiel. Auch das am Donnerstag. Wir wünschen eine gute Woche.
Ich
bequeme Woche. Sitzen gerade her. Auf Wiederhören.
Ade.
Pro und Konter.